Ich möchte als erstes aus dem Hebräerbrief ein ganz kostbares Wort lesen. Hebräer Kapitel 9 von Vers 15. Und aus diesem Grunde ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit aufgrund eines Todes, der zum Erlass der während der Dauer des ersten Bundes begangenen Übertretungen erfolgt ist, die Berufenen das verheißene Gut des ewigen Erbes empfangen sollten. Denn wo eine letztwillige Stiftung vorliegt, da muss unbedingt der Tod dessen, der die Stiftung errichtet hat, nachgewiesen werden. Eine Stiftung wird ja erst nach Eintritt des Todes rechtskräftig, während sie durchaus keine Kraft besitzt, solange der Stifter noch lebt. Daher ist ja auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden, nachdem nämlich Mose jedes Gebot, wie das Gesetz es vorschrieb, dem ganzen Volke vorgetragen hatte, nahm er das Blut der Kälber und der Böcke nebst Wasser und Scharlachwolle und einem Büschel Isop und besprengte damit, wie das Buch selbst, so auch das gesamte Volk, indem er dabei ausrief: Dies ist der Bund, dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch angeordnet hat. Und jetzt noch Vers, was ist 21? Aber auch das Zelt und sämtliche gottesdienstlichen Geräte besprengte er in gleicher Weise mit dem Blute. Überhaupt wird beinahe alles nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen erfolgt keine Vergebung. Wir beten. Allmächtiger Gott, welch ein herrliches Wort. Eine Zusammenfassung des gesamten Heilsratschlusses Gottes, der unsere Erlösung betrifft. Ich bitte dich, leite du mich jetzt durch deinen Geist, das zu sagen, was du sagen möchtest. Geliebter Herr, das ist mein Wunsch, meine Bitte. Ich stehe nicht hier, um gehört zu werden. Ich stehe hier, um dir die Möglichkeit zu geben, durch mich zu reden, meine Lippen zu nutzen. Leite mich durch deinen Geist und segne uns alle aus Gnaden in Jesu Namen. Amen. Mich hat dieses Wort seit einem Gespräch mit einem Millionär aus Hamburg, das ich vor kurzem, sind gerade 3 Tage her, in Jakarta führte, bewegt. Er studiert, er sucht in allen Religionen. Und plötzlich fragte er mich, ich habe nicht ihn, er sprach mich an und sagte: Sie kommen mir sehr interessant vor. Ich möchte mit Ihnen reden. Und ich sagte, interessant weiß ich nicht, aber ich bin bereit, mit Ihnen zu reden. Dann fragt er, können Sie mir sagen, warum in unserem christlichen Glauben eine Erlösung durch Leid, durch Blutvergießen stattfinden musste? Können Sie mir erklären, warum die christliche Religion als die einzige durch Leid und durch Tod, durch Blutvergießen dem Menschen die Seligkeit verspricht? Ich möchte das Gespräch jetzt hier nicht vertiefen, nicht wiedergeben, aber er hat all die anderen Religionen aufgezählt und sagte, da wird meditiert und da ist dies und jenes. Warum? Warum, wenn es einen Gott gibt, an den ich glaube, warum hat dieser Gott keine andere Möglichkeit gesehen und gehabt, als die durch Blutvergießen zu erlösen? Und das war für mich eine Kernfrage, eine Frage, die den Kern der gesamten Sache berührt und trifft. Und ich sage euch, ich habe in meinem ganzen Leben, in all den Jahren, in denen ich predige, nicht so gründlich über diese Frage nachgedacht, wie seit diesem Gespräch. Und jetzt kommt's. Hört bitte genau hin, bitte ganz genau. Alle, die die Predigten Bruder Brenhams gelesen haben, wissen, was im Garten Eden geschah. Stimmt's? Alle, die die Predigten Bruder Brenhams gelesen haben, wissen, was im Garten Eden geschah. Satan mit seiner List bemächtigte sich oder bediente sich der Schlange und ist so in das Menschengeschlecht durch eine Zeugung hineingekommen, um sich hier ausbreiten zu können. Und so entstand, Verzeihung, das menschlich-tierische Geschlecht oder Wesen, das uns seit Geburt mitgegeben worden ist. Jetzt musste Gott einen Weg finden, durch göttliche Zeugung, in das Menschengeschlecht hineinzukommen, um uns aus dieser Verderbtheit, aus dem Verlorensein, aus allem wieder zurück zu erlösen, um aus Menschenkindern wieder Gotteskinder zu machen. Und daher diese herrliche Offenbarung Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich sage euch, mir kamen die Tränen, als ich so über alles nachdachte. Und dann gibt es Menschen, die habt ihr sicher auch getroffen, die dann einfach sagen, ja, Brenhim, schön und gut, aber was der da von dem Garten Eden sagt, von dem Sündenfall, das ist ja katastrophal, das kann man doch gar nicht anhören, das ist doch furchtbar. Habt ihr das schon mal erlebt, dass Leute so zu euch sprechen? Ich habe es zigmal erlebt. Umso größer ist mir das zur Offenbarung geworden. Umso dankbarer bin ich Gott geworden für einen Mann, William Brenhim. Und ihr wisst schon warum. Ihm ist doch geoffenbart worden, was im Garten Eden tatsächlich geschah. Und dagegen schlägt der Teufel und all seine Diener wahnsinnig aus. Wir, die wir es durch Offenbarung erkannt haben, freuen uns, dass wir wissen, worin der Sündenfall bestand, um zu wissen, weshalb die Erlösung diesen Weg nehmen musste, um uns als Menschengeschlecht zum göttlichen Geschlecht wieder zurückzubringen. Das ist doch die Grundwahrheit unserer Erlösung. Fragt man heute einen Theologen, Erlösung, ja, wovon Erlösung? Kein Mensch weiß Bescheid. Und das sagen wir nicht aus Überheblichkeit. Das sagen wir aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Welch eine Gnade, dass wir sehen dürfen. Hier der Feind, der den Plan Gottes mit der Menschheit zunichte machen wollte und so in das Menschengeschlecht hineinkam durch diese Kreuzung, durch diese eigenartige Zeugung da im Garten Eden. Und dann die Verheißung in Psalm 2. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Der Anfang der Schöpfung Gottes, der Anfang des göttlichen Geschlechts, zu dem wir aus Gnaden gehören dürfen. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Ich könnte jauchzen, ich könnte jubeln, ich könnte meine Hände erheben und Gott danken. Es war doch keine Theorie im Garten Eden, die den Sündenfall verursachte. Es war eine Tat, eine verkehrte Tat. Und Gott hat diesen Schaden gut gemacht. Er ist durch Zeugung Mensch geworden, um heiliges Blut auf dieser Erde vergießen zu können, um uns wieder in diesen göttlichen Stand zurückzubringen. Eine Frage, habt ihr alle 3. Mose 17 gelesen, Vers 10 und 11? Das Leben des Leibes ist im Blute. Niemand durfte Blut genießen, weil das Leben im Blute ist. Warum haben wir gerade gelesen, ohne Blutvergießen keine Vergebung? Es geht zurück zum Garten Eden, ehe Adam und Eva aus dem Paradies getrieben wurden, ist Blut geflossen. Der Herr brauchte Felle, um sie einkleiden zu können. Ehe ich ein Schaffell haben kann, um jemand einzukleiden, muss das Schaf das Leben gelassen haben. Und die Schrift sagt, er kleidete sie mit Fellen. Schon direkt im Garten Eden hat Gott gezeigt, worum es eigentlich geht. Nehmen wir da Apostelgeschichte 20 von Vers 26. Da steht irgendwo geschrieben, dass Gott, ich lese es vielleicht, damit ihr es wisst, je nach Übersetzung, dass der Herr die Gemeinde durch sein eigenes Blut erkauft hat. Es gab Übersetzer, und auch dieser Mann gehört dazu, die Mühe hatten, das Wort Gott hier zu verwenden, und man verwandte das Wort Herr, aber eigentlich gehört hier das Wort Gott hin. Ich lese aus Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers, Vers 29. Ist das Vers? Meine Brille ein wenig beschlagen. So gebt denn Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, bei welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern bestellt hat, damit ihr die Gemeinde, hier müsste stehen, die Gemeinde Gottes weidet, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. Habt ihr es gehört? Damit ihr die Gemeinde Gottes weidet, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. In dem Leibe Jesu, unseres Herrn und Erlösers, floss göttliches, heiliges Blut in menschlichen Adern. Ein menschlicher Leib zu einem ganz besonderen Zweck. Es stand schon im Psalm und steht im Hebräerbrief geschrieben: Schlacht und Brandopfer hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. Einen heiligen Leib, ein heiliges Blut, das vergossen wurde. Ich möchte euch an Evangelium Johannes 20 erinnern. Es ist ja die Beschreibung dessen, was auf Golgatha geschah. Und es gibt keinen vergleichbaren Tag in der Menschheitsgeschichte wie den Tag auf Golgatha. Dort, wo unser Herr sein Leben gelassen und uns erlöst und begnadigt hat. Was ich lesen möchte, ist Johannes 20, und zwar von Vers 14. Moment. Ja, vielleicht von Vers 16. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni. Das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ging Maria Magdalena hin und verkündigte den Jüngern, sie habe den Herrn gesehen und er habe dies zu ihr gesagt. Jetzt möchte ich ganz kurz sagen, warum ich diesen Text gelesen habe. Jesus sagte früh am Morgen, am Auferstehungsmorgen: Rühre mich nicht an. Ich bin noch nicht aufgefahren. Noch nicht aufgefahren zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Aber gehe hin und sage meinen Brüdern. Begreifen wir, worum es hier geht. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Ich lese ein anderes Wort aus dem Hebräerbrief. Kostbar. Kostbar über alle Maßen herrlich. Hebräer Kapitel 9 von Vers 11. Christus dagegen ist, indem er als hoher Priester der zukünftigen Güter kam, durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt, nicht dieser erschaffenen Welt angehört, auch nicht mittels des Blutes von Böcken und Kälbern, sondern mittels seines eigenen Blutes ein für allemal in das Heiligtum eingetreten und hat eine ewig gültige Erlösung vollbracht. Haben wir das alle gehört? Und hat eine ewig gültige Erlösung vollbracht? Höret, als an die Morgen Maria Magdalena den Herrn berühren wollte, sprach er, rühre mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren. Es war direkt nach der Auferstehung. Ihr könnt weiterlesen in Johannes 20. Thomas durfte ihn berühren. Der Herr sprach zu Thomas, reiche deine Hand, berühre mich und sieh, dass ich es bin. Was war geschehen? Der Herr ist als hoher Priester mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen. Hat das Blut auf dem Gnadenstuhl dargebracht und eine ewig gültige Erlösung auf Erden begründet und im Himmel bestätigt, hier ist das Blut des neuen Bundes. Ich beanspruche mein Volk aus dem Alten und dem Neuen Testament. Ich weiß nicht, was ihr dabei empfindet. Ich bin heute nicht in der Lage, um durch besondere Redebegabung der Sache Nachdruck zu verleihen. Aber ich bin überwältigt, völlig überwältigt von dem Heilsplan unseres Gottes, von der Erlösung von allem. Und da gibt es Menschen, die an die Einheit Gottes glauben und dann nicht einordnen können, dass der Herr plötzlich sagt, ja, sage meinen Brüdern, ich bin noch nicht aufgefahren, schaut, unser geliebter Herr musste doch alles in allem werden. Er musste das Lamm werden, das die Sünden der Welt trägt. Er musste Mittler eines neuen Bundes werden. Er musste Fürsprecher werden. Er musste alles werden, was zu dem gesamten Heilsplan erforderlich war. Menschen stolpern darüber und sagen, ja, bitte sehr, soll er dann Gott sein? Er kann alles sein. Er kann Gott und Mensch zugleich sein. Er kann, wenn es Not tut, Lamm Gottes sein. Er kann hoher Priester zur gleichen Zeit sein. Er kann Fürsprecher sein. Er kann Mittler sein. Ihr könnt Gott, den Herrn, nicht in eine Form prägen und sagen, so siehst du aus und so bist du. Gott ist alles in allem. Er offenbart sich je nach Notwendigkeit gemäß dem Heilsplan Gottes. Das erinnert mich eigentlich an einen Anblick im Hotel in Manila. Da stand plötzlich das Wort Chapel, bedeutet in Deutsch Kapelle. Und ich dachte, gut, schau mal rein, ob dort Leute sind, vielleicht kannst du zu jemandem sprechen. Und es war eine katholische Kapelle mit einem Bildnis, das Jesus darstellen sollte. Die Knie völlig zerschlagen, mit roter Tinte wahrscheinlich oder Tusche angemalt, völlig entstellt. Und ich dachte bei mir selber, es steht geschrieben, man wollte seine, ihr wisst ja, man wollte, aber man durfte nicht. Man durfte keinen Knochen zerbrechen. Und ich dachte wieder, oh Gott, was haben Menschen aus der Sache, aus der heiligen Sache Gottes gemacht. Und wieder kam es über mich. Ich drehte mich um. Die Tränen liefen mir herunter. Und ich dachte, oh Gott, schenk mir doch die Gnade und die Möglichkeit, der gesamten Menschheit, aber wirklich der gesamten Menschheit, das Wort Gottes zu bringen. Den Hindus wie den Moslems, den Sikhs wie den Buddhisten, den Christen ganz gleich welcher Art. Und schlussendlich, last but not least, dem Volke Israel. Wir wissen genau, dass die beiden Zeugen dorthin kommen werden. Aber irgendwie liegt es uns am Herzen, dass Gott mit seinem gesamten Heilsplan irgendwie die Vollendung erreicht, den Höhepunkt mit uns macht und dann mit dem Volke Israel. Im Übrigen erinnert es mich an diesen Mann aus der Ukraine. Ich konnte mich gut mit ihm verständigen. Wenn man eine slawische Sprache kennt, kann man die anderen drei auch fast. Und ich fragte ihn über den Glauben an Jesus Christus. Und er sagt, oh, ich glaube. Unsere Kirchen, sagt er, sind so schön. Und seitdem Gorbatschow dran ist, sind sie alle neu angestrichen worden. Und innen, das müsstest du sehen. Das ist alles ganz anders geworden, so schön. Dann muss ich einmal sagen, ja, hör mal, danach habe ich dich doch gar nicht gefragt, wie die Kirchen aussehen. Ich habe dich doch gefragt, ob du glaubst. Und dann habe ich ihm ganz kurz den Unterschied klar machen müssen. Ich sage, Kirche ist eine Sache und Gott der Herr eine andere. Oh, sagt so. Und er freute sich irgendwie darüber. Die Menschen haben die Orientierung verloren. Sie wissen überhaupt nichts, gar nichts. Fragt heute unsere Mitbürger hier in Zentraleuropa, was Sache ist, was Gott möchte, was er will. Keiner weiß Bescheid. Die gesamte Theologie ist im Argen. Die Gemeinden, ob Kirchen oder Freikirchen. Es ist alles, natürlich, es gehört vielleicht zum Sonntag oder zum Ablauf eines sogenannten christlichen Glaubens, aber eine Beziehung zu Gott, eine Verbindung zu Gott, eine Gemeinschaft mit Gott, wer hat sie heute? Wer hat sie? Und jetzt kommen wir zu dem Kern unsere Predigt heute Nachmittag. Das, was auf Golgatha geschah, geschah, um uns in Gemeinschaft mit Gott zurückzuversetzen. Die Verbindung herzustellen, die Scheidewand hinwegzunehmen, Frieden denen zu geben, die an der Erlösung aus Gnaden Anteil haben dürfen. Dazu braucht man keinen Katechismus, dazu braucht man gar nichts. Nur eine einzige Predigt zu hören, eine Predigt von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Und wenn dann in dir, teures Herz, wenn dann in dir eine innere Zustimmung kommt, eine Liebe zu deinem Herrn wach wird, dann hat Gott dich schon gerufen. Dann hat Gott dich schon gerufen. Nicht nur Religion, nicht nur ein wenig christliche Unterhaltung, Verbindung und Beziehung zu Gott. Gemeinschaft mit Gott, ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. begreifen wir jetzt, was es bedeutet, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes 1 und dann Johannes 10, ich bin der gute Hirte, ich gebe mein Leben für die Schafe, damit sie Leben und volles Genüge haben. Halleluja. Glory sei unserem Gott. Müssen wir wach gepredigt werden? Muss etwas mit uns geschehen? Ich hoffe es. Ich hoffe, dass Gott uns so überwältigt, aber wirklich so überwältigt und unsere Augen mit Augensalbe bestreicht, damit wir sehen, was Gott tatsächlich getan hat. Bitte versteht mich. Ich habe die Welt von oben und von unten, von überall gesehen. Ich habe Menschen der verschiedenen Religionen in ihrem Tun gesehen, miterlebt. Wie zerrissen mein Herz bei allem ist, kann kein Mensch ermessen. Da heilige Stätten, heilige Berge, heilige Gebäude, heilig dies, heilig das. Buddha Devis kommt ja aus Indien, da gibt's die heilige Kuh. Wie oft habe ich zugeschaut, wie Menschen den Kuhfladen, habt ihr es gehört? Geröstet haben und die Asche auf die Stirn gestrichen. Und damit laufen sie dann rum. Das ist dann die heilige Asche von dem heiligen Kuhfladen, von der heiligen Kuh. Und davon gibt es dann 750 Billionen Menschen auf Erden, die nie die Botschaft Gottes gehört haben. Begreift ihr, wie ich empfinde? Begreift ihr, wie ich empfinde? Oh, dass Gott mir, ehe ich diese Erde verlasse, noch die Chance gibt, die Möglichkeit einräumt, der gesamten Welt das Wort Gottes, das Wort vom Kreuz, von der Versöhnung, von der Erlösung, von der Rechtfertigung, vom Heil zu verkündigen, damit sie alle ihre heiligen Orte und heiligen Dinge, werden die heiligen Dinge da gemacht? Werden die Guten heilig gemacht? Mein Jammer. Es gibt nur einen, der heilig ist. Gott spricht, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Er, der heilige Gott, heiligt sein Volk in der Wahrheit und spricht, mein Wort ist die Wahrheit, heilige sie in deiner Wahrheit. Ihr merkt, dass ich innerlich aufgewühlt bin, völlig mitgenommen von allem, was ich gesehen, gehört habe. Und dann speziell zurückdenkend an diesen Vorsteher da in Manila, der da ganz plötzlich sagt, ja, warum haben wir bis heute von all diesen Dingen nichts erfahren? Die Antwort ist sehr einfach, weil all die Evangelisten, die ihr bis jetzt eingeladen habt, nichts davon wissen. Und dann musste ich sagen, ein großes Gericht wird über alle US, ist das ein deutscher Begriff? Ich denke vielleicht im Moment noch Englisch. Über alle Evangelisten, die den Dienst Bruder Branhams miterlebt, die ihn gesehen, die Augen und Ohren Zeugen von dem geworden sind, was Gott getan hat, und dann losgingen, um ihr eigenes Reich innerhalb des Reiches Gottes aufzurichten. Aber das, was Gott durch Bruder Branham sagte, haben sie rechts und links liegen lassen. Das war nicht für sie. Sie haben nur aus der Sache Kapital geschlagen. Ich möchte nicht in den Schuhen dieser großen Evangelisten stecken am Tage des Gerichts. Heute sind wir die Verachteten. Heute sind wir diese Brennhem-Leute, die da das und jenes glauben. Irgendjemand sagte mir, wer kann denn schon so naiv sein und das glauben? Ja, ich sag also, ich kann's. Ich kann's. Ich habe damit überhaupt gar keine Not. Aber was ist es? Es ist Offenbarung. Wenn es einem Menschen nicht geoffenbart wird, ist dunkel. Es leuchtet nicht auf. Grundsätzlich alles im Reiche Gottes ist auf Offenbarung gegründet. Jesus sagte, Vater, ich danke dir, dass du dieses den Weisen und Klugen verborgen hast, aber den Unmündigen hast du's geoffenbart. Halleluja, Halleluja. Preis sei unserem Gott. Er hat's uns geoffenbart. Was kann ich dafür? Ich habe es wahrscheinlich hier schon gesagt. Ich saß seinerzeit unter 16 bis 20.000 Menschen in der Versammlung Bruder Brenhems. Jung an Jahren, kannte keinen Menschen, auch Brenhem nicht. Aber ich saß da, ich hörte. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe. 1955 war eine Tätigkeit bei uns im Lande eine Rarität. Wer sie hatte, musste sie behalten. Da gab es noch keine 40-Stunden-Woche, da gab es eine 60-Stunden-Woche. Manche können sich daran erinnern. Und ich sagte in meinem Betrieb ganz kurzfristig, ich muss eine Woche verreisen. Und die Antwort war, das geht nicht. Und ich sagte, das muss gehen. Dann war die Antwort, wenn Sie zurückkommen, können Sie die Entlassungspapiere abholen. Ich sagte, gut, dann hole ich sie ab. Ich hatte nur eine Postkarte bekommen. Ein Mann namens William Brenhem spricht da und da von bis. Hatte gar keine Zeit, mich zu arrangieren. Aber eins war in meinem Herzen. Pfeif auf alles. Da war ein Zug, ich kann's euch gar nicht sagen. Ich bin im Leben noch nie so schnell Motorrad gefahren. Damals hatte ich kein Auto, ein Motorrad. Die Zeiten waren anders, wie sie heute sind. Aber unter all diesen Tausenden von Menschen, Pfarrer in Hülle und Fülle, Männer mit umgedrehtem Kragen, Evangelisten und Prediger in Hülle und Fülle, jeder, alle waren da. Ein Grüppchen hier, ein Kreis dort, alle sprachen, die einen kritisierten, die anderen sagten, in meinem Herzen war nur eins, Dankbarkeit. Mir liefen die Tränen stundenlang. Ich habe noch keine Nacht erlebt, wie damals an jedem Sonntag, vom Sonntag zum Montag, wo ich bis nach 3 Uhr morgens geweint habe, vor Dankbarkeit. Ich wollte immer wieder aufhören. Ich habe gesagt, Herr, ich muss aufhören, ich kann nicht mehr. Feuchtigkeit ist doch gar nicht mehr da. Ich sah, in welch einer Weise Gott diesen einfachen Mann gebrauchen konnte. So majestätisch, so herrlich, so vollkommen, so überzeugend, so biblisch. Ich sah vor mir eine Apostelgeschichte. Ich sah die Tage der Bibel vor mir ablaufen, mit eigenen Augen. Ich sah nicht Jesus Christus als geschichtliche Person, die vor 2000 Jahren lebte. Ich sah Jesus Christus in unserer Mitte reden, wirken, retten, heilen. Ja nun, versteht mich doch bitte, was blieb mir weiter übrig, als zu danken? Und mit diesem Dank waren Freudentränen, Dankestränen, kein Leid, kein Schmerz, Dankbarkeit. Ich habe nur immer wieder sagen müssen, Herr, gibt's das wirklich, ist das, sehe ich das oder kann ich das fassen, was hier geschieht? Blindgeborene wurden sehend. Menschen mit Krebs, unheilbar auf der Tragbahre reingebracht, wurden geheilt, nahmen die Bahre, hebten sie über den Kopf und gingen raus. Ich schaute zu, ich sah, was Gott tat. Und dann verband es mich innerlich mit diesem Manne Gottes. Aber so innig, das war, ich weiß nicht, ob ihr hier ein Foto gesehen habt, wo Bruder Brennan boxt. Er war ein Boxer, er hat einige Pokale gewonnen, neu für euch, aber ich habe ein ganzes Album mit Bruder Brennan, wie gesagt, verschiedenen Gelegenheiten. Dieser einfache Mann, der irdisch mit beiden Füßen im Leben stand, war der größte Mann Gottes seit den Tagen Jesu Christi. Gott hat ihn gesandt, nicht nur um Wunder und Zeichen zu tun, Gott hat ihn mit einer Botschaft gesandt. Und das habe ich auch einem Mann sagen müssen. Irgendwie, dieser elegante Pfingstprediger da in Jakarta, der fragt mich urplötzlich, Bruder Frank, sag doch einmal, war die Stimme des Herrn, die zu dir sprach, wie das Rauschen vieler Wasser? Ich sagte, nein, absolut nicht. Die Stimme des Herrn am 2. April 62 vor Sonnenaufgang war nicht wie das Rauschen vieler Wasser. Die war klarer, wie ich jetzt hier spreche. Jede Endsilbe total betont, 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 betont. Die Stimme war gewaltig. Der Mann wollte wissen, ob da irgendwo ein Wasser gerauscht. Nein, nein. Kein rauschendes Wasser. Ich weiß, die Stimme des Herrn kann wie das Rauschen vieler Wasser sein. Das weiß ich auch. Aber als der Herr zu mir sprach, war das kein Rauschen eines Wassers. Deutlich und klar. Keine Silbe, kein Buchstabe ausgelassen oder verschlungen. Ich habe nach dem, wie der Herr sprach, Komma und Punkt sitzen können. Absolut. Einfach gewaltig. Einfach einmalig. Umso dankbarer bin ich, dass ich die Gnade bekommen habe, ohne zu wollen, ohne es zu suchen, den Dienst Bruder Brennhems in alle Welt zu tragen und fortzusetzen. Aber diesem Mann habe ich dann doch sagen müssen, höre mich bitte jetzt an. Von heute hast du eine Verantwortung übernommen, die du früher nicht hattest und nicht kanntest. Von heute weißt du, worum es geht. Und dann sagte ich ihm, am 11. Juni 1933, etwa 2 Uhr Nachmittag, also 14 Uhr, als Bruder Brennan im Begriff war, die 17. Person zu taufen, erhob er seine Hand und betete, O Gott, wie ich im Wasser taufe, so taufe du mich mit Heiligem Geist und mit Feuer. Und es geschah. Es war wie ein Gewitter, wie ein Donner. Und das Licht kam herab und die Stimme erscholl. so wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgegangen ist, wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Ich glaube das so absolut, nicht nur, weil ich es von Bruder Brenhem einige Male gehört habe. Ich habe persönlich zwischen 10 und 15 Augenzeugen im April 1966 in Jeffersonville, Indiana, USA, persönlich gesehen, die ihre Hände gehoben haben, als gefragt wurde, wer war dabei, als im Juni 1933 die Sache geschah. Ich habe natürlich versucht, die Hände zu zählen, das kann man in solchen Augenblicken nicht allzu gut, um hundertprozentig sicher zu gehen und auch damit vor Gott zu bestehen, schätze ich die Zahl zwischen 10 und 15 Leuten, die ihre Hände erhoben haben, die gesehen haben, was Gott tat. Und stellt euch vor, da gibt's Leute noch heute, auch aus den USA. Da war ein Nachbar, Bruder Brenhams, und er sagte, ich weiß von nichts. Wir dürfen hier, ob in Zürich, in der Schweiz, in Österreich, der Bundesrepublik, wo immer auch in der ganzen Welt, es gibt Menschen, die sehen es, andere sehen es nicht. Es gibt Menschen, die es hören, andere hören es nicht. Und deshalb spricht unser Herr, selig sind eure Augen, selig sind eure Ohren, denn ihr seht und hört, was Propheten nicht gesehen haben. Ihr Lieben, ich sage das vielleicht deshalb, um uns neu vor Augen zu führen, welch eine Gnade uns zuteil geworden ist. Und dieser selbe Mann, nachdem wir die Offenbarung da kurz durchgenommen haben, ich habe es eben wohl vorhin schon gesagt, seine Antwort war, das müssen doch alle Prediger und alle Evangelisten hören. Das gibt's doch gar nicht. Sag doch, das gibt's. Und ich hoffe, dass Gott auch da die Türen öffnet. Die Zeit ist einfach da. Wir haben es bei dem Übergang des Jahres 87 zu 88 gesagt. Die Zeit ist nicht nur nahe, die Zeit ist da. Die Zeit ist da. Wer Gott dienen will, diene ihm jetzt. Nicht morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr. Wer sein Leben Gott weihen möchte, tu es jetzt, heute. Wer glauben will, glaube heute. Zum Überlegen gibt es da keine Zeit, auch kein Bedürfnis. Warum sollten wir da überlegen? Für uns ist das, was Gott getan hat, eine absolute Realität. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Müsst ihr euch noch mit Mühe selber überzeugen? Oder hat Gott euch überzeugt? Amen, 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 Amen. Das ist eine Sache. Und dann nicht nur überzeugt, sondern biblisch gegründet. Ein Fundament mit allen Verheißungen, die Gott gegeben hat, die er jetzt zur Erfüllung bringt. Wir haben nicht nur gepredigt, wir haben Gottes Wort gepredigt. Wir haben nicht nur geredet, wir haben das gesagt, was der Geist den Gemeinden jetzt zu sagen hat. Wir haben darüber gesprochen, was Gott seinem Volke verheißen hat. Wir haben nicht an Gott vorbeigedacht oder vorbeigesprochen. Wir haben ihm die Möglichkeit gegeben, durch uns zu sprechen, uns anzusprechen, uns das zu sagen, was er in dieser Zeit seinem Volke sagen möchte. Wenn man, wie schon bemerkt, durch die Welt reist, dann hört man von großen Feldzügen, die da und dort stattfinden sollen. Feldzüge für wen? Feldzüge für was? Um gefeiert zu werden? Um großen Erfolg zu verbuchen? Um vielleicht einige Dollar wiederzubekommen? Es gibt nur einen Feldzug Gottes. Und der ist gemäß seinem Worte. Zurück zur Bibel, zurück zur Wahrheit, zurück zur göttlichen Botschaft, Anerkennung dessen, was Gott in unseren Tagen tut. Mir wird niemand klar machen können, dass er gen Himmel fährt, aber an dem, was Gott jetzt vom Himmel her tut, vorbeigeht. Das geht nicht. Und davon gibt es sehr, sehr viel. Oh, das müsstet ihr mal miterleben in der charismatischen Bewegung hier und da. Die Leute taumeln von links nach rechts und schweben irgendwie schon auf den Wolken. Was wird an dem Tage sein, wenn unser Herr wiederkommt, um die Seinen zu holen? Wer sind sie? Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Sie werden keinem Fremden folgen. Und seine Stimme ist sein Wort. Der Herr, unser Gott, hat eine bluterkaufte Schar auf Erden, die er mit sich selber versöhnt hat und die Gemeinschaft wiederhergestellt und uns aus Gnaden ewiges Leben geschenkt. Ich bin dankbar dafür. Mein Herr und Erlöser hat das Werk vollbracht. Eine ewig gültige Erlösung. Nehmt sie an. Bitte, lasst euch versöhnen mit Gott. Nehmt es an. Es ist ein Geschenk. Ein Gnadengeschenk Gottes. Sollte heute jemand in unserer Mitte sein, der das noch nicht angenommen hat, ich bitte euch, nehmt es heute an. Jesus Christus ist nicht nur eine geschichtliche Person. Er ist Gott geoffenbart in Menschengestalt. Er ist Menschensohn, Sohn Gottes, Sohn Davids. Er ist König, Priester und Prophet. Er ist vieles. Er ist alles in allem. Er hat jeden Bereich, der zur Erlösung gehörte, wahrgenommen. Ganz gleich, welche Rolle da gespielt werden musste. Er hat sie übernommen und wurde was er werden musste, um unsretwillen. Heute gedenken wir daran in ganz besonderer Weise. Nicht eine Wallfahrt nach Jerusalem zu dem Hügel Golgatha, sondern ein im Glauben zum Herrn kommen. Innerlich berührt und sagen, o Herr, das habe ich dir bedeutet. Das war ich dir wert, dass du dein Leben für mich hingegeben hast. Und dann kommen die Tränen. Dann erkennen wir uns als elende Geschöpfe und erkennen gleichzeitig, dass Gott uns begnadigt hat. Unser Herr und Erlöser ist mit seinem eigenen Blute in das himmlische Heiligtum eingegangen. Ich denke an ein Gespräch mit einem Zeugen Jehovas, vergesse ich im Leben nicht. Der sagte ganz einfach, das Blut, das ist im Sande verlaufen. Oh nein, und nochmals nein, das Blut des Lammes ist nicht im Sande verlaufen. Mein Herr hat als Lamm Gottes das Blut vergossen und ist als hoher Priester mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum gegangen. das ist nicht im Sande verflossen. Noch heute spricht das Blut Christi besser als das Blut Abels oder als jedes Blut von Böcken und Stieren je hat sprechen können. Heute spricht es für uns. Darf ich fragen, wie und was es spricht? Ich will es euch sagen, es spricht uns frei. Amen. Es spricht uns frei. Amen. Nicht schuldig, es spricht uns frei. Glory sei unserem Gott. Liebt ihr ihn von Herzen? Liebt ihr den Herrn wirklich von ganzem Herzen? Liebt ihr das Wort, das geoffenbarte Wort, das herrliche Wort? Manchmal neige ich dazu, ich habe es diesmal wieder gemacht, ich habe einige Male die Bibel geküsst. Für euch vielleicht unbegreiflich. Aber es gibt Stunden, es gibt Minuten, in denen ich ganz allein bin. Und dann scheint es, als werde ich im Geiste so mit Gott verbunden und in den tiefsten Tiefen des Heilsplanes geführt, dass ich da nicht, ich kann da nicht mehr anders. Dann greife ich meine Bibel und küsse sie hier und schlage weit und küsse sie da. Mag euch eigenartig vorkommen. Ihr braucht das auch nicht zu tun. Das tue ich. Mich bewegt es einfach so, das kann ich keinem erklären. Stellt euch vor, nach etwa 2000 Jahren ist doch zum ersten Mal das Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung so klar geoffenbart worden. Jetzt doch nicht früher. Jetzt. Und Gott gebrauchte einen seiner Knechte, unseren geliebten Bruder Brenhem, um uns zur Bibel, zum Worte zurückzuführen. Seid ihr auch dafür dankbar? Glaubt ihr es von ganzem Herzen, dass er ein Mann von Gott gesandt war? War er ein Mann von Gott gesandt, dann hatte er eine göttliche Botschaft. Hatte er eine göttliche Botschaft, haben wir sie zu hören. Und hören wir sie nicht, weh uns. Denn unser Herr spricht, wer euch höret, der höret mich. Und wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Es ist nicht die Frage, das habe ich hier schon mal gesagt. Die Leute fragen dann, ja, wie ist deine Stellung zu Brenhem? Ja, gibt's auch. Es gibt ja verschiedene Leute und verschiedene Fragen. Darüber wollen wir jetzt nicht befinden. Es geht gar nicht darum, sondern es geht um meine Stellung zu Gott. Und wenn meine Stellung zu Gott stimmt, dann stimmt sie zu allen, die Gott gesandt hat, die im Namen des Herrn geredet haben. Oder nicht? Ihr könnt das eine vom anderen nicht trennen. Zum Beispiel Johannes war ein Mann von Gott gesandt. Man kann nicht einfach sagen, geh du, wohin du willst, ich gehe, wohin ich möchte. Das geht nicht. Wenn Gott Männer sendet, und das kommt ganz, ganz selten vor. Manchmal denke ich auch daran, ich wurde sogar gefragt, was geschehen würde, wenn der Herr mich plötzlich heimnehmen würde, ist eine Frage, die ja auch gestellt werden kann. Jeder Mensch ist ersetzbar. Und als ich heute daran dachte, dass mein geliebter Bruder Werner heute hier den Anfang machen würde, da kam mir ein Gedanke. Ich kenne keinen, dem es so auf dem Herzen liegt, Gott zu dienen. Ich kenne viele, die Gott dienen möchten, aber keinen, wie dich, dem es so, so tief und so innig am Herzen liegt, nicht nur gläubig zu sein, sondern im Dienst des Herrn erfunden zu werden, wenn der Herr kommt. Und ich dachte bei mir selber, oh Gott, segne meinen innig geliebten Bruder und schenke ihm das Vorrecht vor deinem Kommen, den Wunsch seines Herzens erfüllt zu sehen. Das Gleiche wünsche ich all meinen geliebten Brüdern. Ich kenne vielleicht die anderen Brüder nicht so gut oder habe es aus dem Gespräch nicht so direkt vernommen. sollten Brüder in unserer Mitte sein, die innerlich eine Sehnsucht, ein Verlangen spüren, dem Herrn zu dienen. Geliebte Brüder, es werde euch von Gott geschenkt, ehe der Herr kommt. Ihr sollt mit euren eigenen Augen sehen, dass Gott treu ist und sein Wort bestätigt, dass ihr nicht das fünfte Rad am Wagen wart, irgendwie ein Reservereifen, der mal bei einer Panne aushelfen hat, sondern wenn Gott die letzte Runde mit seinem Volke machen wird, werdet auch ihr den Anteil daran haben. Geliebte Schwestern, das Gleiche gilt für euch. Wir sitzen alle in einem Boot. Ob Gebet, ob Dienst, spielt keine Rolle. Innig mit Gott und innig miteinander verbunden. Einer dem anderen das Beste wünschen, aber wirklich von Herzen, dass man sagen kann, o Herr, segne meinen Bruder, segne meine Schwester, habe du selbst deinen Weg mit uns. Kommen wir zum Schluss noch einmal zu diesem Wort zurück. Unser Herr ist in das himmlische Heiligtum eingegangen und hat eine ewig gültige Erlösung vollbracht. Für dich, für mich, für uns. Sind wir erlöst, dann haben wir Verbindung zu unserem Erlöser. Und dann hören wir, was er der Gemeinde zu sagen hat. Möge Gott dazu Gnade schenken, dass wir so in Übereinstimmung mit ihm und seinem Worte gebracht werden könnten, dass alles wirklich harmoniert und Gott uns gebrauchen könnte. Ohne Blutvergießen keine Vergebung. Noch einmal, weil der Sündenfall war, wie er war, musste der Herr einen Weg finden, um auf dieser Erde Fleisch und Blut anzunehmen, um uns zurückzuerkaufen und in den göttlichen Stand zurückzuversetzen. Was Satan verdorben hat, das hat Gott in Christus wieder gut gemacht. Kein Mensch braucht verloren zu gehen. Jeder kann gerettet werden. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns froh sein und ihm die Ehre geben. Ein volles und freies Heil, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, hat uns freigesprochen, hat vergeben, hat uns mit Gott versöhnt. Der entstandene Schaden ist gut gemacht worden. Herrliches Golgatha, herrliches Golgatha. Meine Sünd ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt. Wir sind frei. Könnt ihr euch darüber freuen? Könnt ihr euch darüber freuen? Frei, ewig frei, keine Anrechnung der Schuld? Es gibt natürlich nicht nur Geschäftsleute, die manchmal zwei Rechnungen ausstellen. Der Teufel kann das auch. Der stellt dann eine ganz neue Rechnung aus mit irgendeinem Datum und so, sagt, das und das und das muss noch beglichen werden. Ihr kennt ja alle die Sachen. Aber dann denken wir doch daran zurück. Satan hat doch gar kein Recht, da irgendwie eine Rechnung aufzustellen und sagen, das ist noch nicht bezahlt und das noch nicht beglichen. Dann sagen wir schlicht und einfach von ganzem Herzen, der Schuldbrief ist zerrissen. Meine Schuld ist beglichen, meine Sünde ist vergeben, ich bin frei, ich bin frei. Jesus schenkte mir das Leben, ich bin frei, ich bin frei. Und dann Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich wünschte uns manchmal eine Mentalität, wie sie die Afrikaner haben. Die hätten bei einer solchen Ansprache schon den halben Saal zusammengerissen. Vor Freude. Aber ich weiß, wir haben eine mitteleuropäische Zeit und auch Mentalität. Wir tragen es ganz, ganz tief in uns. Wir können es nicht so zum Ausdruck bringen. Dennoch sagen wir doch heute einmal unserem geliebten Herrn, der der Mensch geworden ist, der so gelitten, der alles auf sich genommen hat und dann sein Blut vergossen hat, um uns zu erlösen, danken wir ihm heute so von ganzem Herzen, aber einmal gemeinsam. Bitte wirklich ohne Wenn und Aber. Es gibt Menschen, die können nicht frei beten. Aber wenn wir alle danken, Brüder werden laut danken und wir alle beten einfach mit. Und so werden wir dem Herrn, unserem Gott heute, unseren schuldigen Dank von Herzen darbringen. Nicht aus Muss oder Zwang, einfach aus Liebe. Aus Liebe für das, was er an uns getan hat. Und nicht nur, sondern für das, ich nenne es jetzt einmal, urgewaltige Vorrecht, in dieser Zeit, mitten in allem Durcheinander und allen Richtungen und Erklärungen und Deutungen und Auslegungen, eine göttliche Richtung gewiesen bekommen zu haben durch sein teures und heiliges Wort. Von Herzen sage ich, wenn der Herr mich heute heimholen würde, das gepredigte Wort ist wahr. Wir wissen, an wen wir glauben und wir wissen, was wir glauben. Wir glauben an Gott und wir glauben Gott. Wir glauben Gottes Wort ohne jeglichen Abstrich, ohne jegliche Deutung. Wir haben so die Verbindung zu Gott durch das Wort bekommen. Er, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der allein wahre und allmächtige Gott, segne uns heute mit dem Segen, den er der Menschheit durch Golgatha gegeben hat. Verheißen hat er ihn früher, gegeben hat er ihn durch Golgatha. Er segne uns mit dem Segen, den er uns auf Golgatha in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt hat. Das Wort der Schrift. Wie sollte Gott mit ihm uns nicht auch alles schenken? Oh, man könnte von einer Stelle zur anderen gehen. Wollen wir es doch heute erleben. Einfach erlebte Wahrheiten sind die besten Wahrheiten. Wir können heute den Herrn ganz persönlich erleben. Er ist nicht weit, er ist im Himmel und er ist gegenwärtig. Nach dem Wort der Schrift, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist heute hier, denn so hat er es gesagt. Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort bleibt in Ewigkeit. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Von dieser Reise bin ich dankbar zurückgekehrt. Dankbar für das, was Gott getan hat. Dankbar für die offenen Türen. Aber auch dankbar für euch alle. Ich habe mich danach gesehnt, hier zu sein. Und als es schien, als sei es nicht mehr möglich, da war es um mich geschehen. Ein Seufzer zu Gott. Und ich sagte, Herr, das darf nicht sein. Ich liebe meine Brüder und meine Schwester. Ich möchte in Zürich sein. Gott hat es mir geschenkt. Der Herr, der allmächtige Gott, segne uns alle aus Gnaden in Jesu Namen. Amen. Lass uns aufstehen und anbeten. Auch ich möchte dir heute an dieser Stätte von Herzen danken. Danken und nochmals danken für die Rettung, für das Heil, für die Vergebung, für die Liebe, die du mir und vielen, vielen erwiesen hast. Danken, dass du zu uns gesprochen hast, dass dein Wort lebendig wurde, dass wir glauben dürfen, wie die Schrift sagt, auch in diesen Tagen dürfen wir uns an dein Wort halten, nach deinem Worte ausrichten. Ach, geliebter Herr, verachtet in dieser Welt, wie es Propheten und Apostel waren und auch von dir geschrieben steht in Jesaja 53, von den Menschen verachtet, gemieden, bist du dahin gegangen. Heute gehen wir dahin, aber wir tragen edlen Samen, einen herrlichen Samen, das Kostbare, das Teure, das heilige Wort Gottes. Geliebter Herr, immer mehr begreifen wir es, was es bedeutet. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergeht. Halleluja. Von Herzen danke ich dir, geliebter Herr, mein Heiland und mein Erlöser, für das Vorrecht, dass du mich seinerzeit deinen Knecht und Propheten hast sehen und miterleben lassen, dass ich Ohren- und Augenzeuge werden durfte und dass du mir für diesen besonderen Dienst die Augen geöffnet hast, dass ich es einfach erkennen durfte, ohne mein Hinzutun, dass er der von dir gesandte Knecht und Prophet ist, um dein Volk, um deine Kinder zu dem Glauben der Väter, zum Worte zurückzubringen. Hier sind wir, geliebter Herr, am Ende der Endzeit angekommen. Herr, manchmal werde auch ich ungeduldig. Vergib mir. Ich weiß, dass du alles geplant hast, alles geordnet hast und alles nach deinem Plan abläuft. Hier sind wir, um dir für Golgatha zu danken. Herr, weil der Sündenfall so im Fleische war und in Fleisch und Blut übergegangen ist, hast du Fleisch und Blut annehmen müssen, um uns zurückzuerkaufen. O Gott, ich danke dir gerade für die Offenbarung, die vielen zum Ärgernis geworden ist. Uns ist sie zum Heil und zum Segen geworden.